Ein bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Moin, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Folge Kein bisschen totenstill steht an. Und der Volker, der hat sich extra für diese Folge gedopt. Kann man schon so sagen, ne? Volker ist ein bisschen leicht angeschlagen. Ich freue mich, dass du dir trotzdem mal eben die Zeit nimmst. Wir haben, das können wir euch ja mal kurz erzählen, gestern schon eine Folge aufgenommen und da hatten wir dann leider leichte Tonschwierigkeiten. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann machen wir jetzt mal einen zweiten Aufschlag mit einem leicht angeschlagenen Volker. Aber ich freue mich trotzdem, dass du dir die Zeit nimmst. Volker, wir wollen heute unter anderem sprechen über den Papst. Er ist von uns gegangen mit einer riesengroßen Zeremonie, anders kann man das nicht sagen. Sehr viele Menschen an den Bildschirmen, die das Ganze verfolgt haben und viele tausende Menschen auch dort vor Ort. Ich glaube, es waren über 150.000, habe ich gelesen.
Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sogar mit dem Straßenrändern und über 400.
Ich finde, Franziskus ist uns ein gutes Beispiel dafür, wie wertvoll es ist, seine Beerdigung früh zu durchdenken und zu planen. Es ist natürlich auch eine Verantwortung, die ein Papst hat, sicherlich. Aber ich finde, er hat es ja nochmal auf besondere Art und Weise uns allen gezeigt. In einem Interview hat er mal gesagt, vor ein paar Jahren wäre ihm selbst bewusst geworden, dass sein Weg auf der Erde so langsam dem Ende entgegengeht. Er hat natürlich den tiefen inneren Glauben, dass das Leben danach weitergeht für ihn. Und dann hat er sich hingesetzt und hat genau festgelegt und verfasst, wie das laufen soll, wenn er verstirbt. Wie hast du das empfunden? Das war ja schon was Besonderes, ne? Also der hat ganz klar festgelegt, wann, wie, wo er begleitet wird, wie ganz genau sein Sarg aussieht und so. Der sollte ja besonders schlicht und einfach sein, dieser Sarg. Du als Bestatter guckst da drauf, was sagst du?
Ja, schlicht und einfach war er nicht, vielleicht von der Ausstrahlung her. Aber schlicht und einfach war er nicht, wie damals Papst Johannes Paul gestorben ist. Da war diese Sargform und diese Särge echt ein Topseller, weil jeder, der so mit dem Glauben zu tun hat, unbedingt auch so einen Sarg haben wollte. Aber was mich beeindruckt hat, war kein Hirtenstab im Sarg. Da waren viele Sachen, wo der bewusst drauf verzichtet hat und wo ich richtig überrascht war. Die Tatsache, dass sich zum Schluss Obdachlose und Häftlinge verabschieden können. Daran sieht man eigentlich, wie wichtig dem dann war, am Rand der Gesellschaft oder beziehungsweise eigentlich die Aufgabe der Kirche, diese Obhut über Menschen, die es nicht so schaffen, da zu sein. Da war ich schon echt beeindruckt von, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war eigentlich auch, wie ich mir persönlich die Kirche wünsche, ne?
Ja, er hat dann nochmal ein Zeichen gesetzt, ne? Das ganz zum Schluss, bei dieser ganz intimen Beisetzung, ganz zum Schluss in dieser Marienkirche, dass da eben solche Menschen eben mit dabei waren und nicht der ganze Pomp, der dann da draußen vor der Kirche noch war.
Der hat nicht so auf Statuswert gelegt, muss ich sagen. Oder zumindest auch dann, weil ich während der Beisetzung verfolgen konnte, aber auch sein Ableben. Der war jetzt nicht so wirklich so ein Statusmensch. Ne? Der sagte, ich bin Papst, ich brauche jetzt meine roten Schüchen oder so. Ne? Der ist in ganz normalen Straßenschuhe immer gelaufen. Also ich muss schon sagen, diesbezüglich hat er mich beeindruckt. Der hätte anders gehen können, wenn er gewollt hätte. Ne?
Die haben ja jetzt auch Bilder veröffentlicht von dem Grab, also direkt in der Kirche, wahnsinnig schlicht gehalten, nur ein ganz einfaches silbernes Kreuz darüber und auf dem Grab an sich steht nur Franziskus drauf, sonst nichts.
Da bin ich beeindruckt von. Also wie gesagt, ich meine, du weißt sowieso in 1000 Jahren noch, wer da liegt. Hättet anders machen können, aber das spricht eigentlich für den Mann, so wie er war, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
Was du vorhin gesagt hast, ist, der Sarg wäre gar nicht so schlicht und einfach gewesen. Warum? Also für einen als Außenstehender hat man ja einfach nur, ich sage jetzt mal ganz plump, eine Holzkiste gesehen. Das ist aber schon ein bisschen mehr dann, ne?
Das war aber schon eine geölte Holzkiste, wenn du das mal so sagen möchtest. Und das Nächste ist, wenn man sich den Sarg genau anguckt, da war nichts mit Schrauben und Sonstiges. Der ist gesteckt worden. Das ist schon Handarbeit vom Allerfeinsten, ne? Muss man schon sagen. Natürlich von dem Erscheinungsbild her sehr schlicht, also da gebe ich dir recht. Aber das ist schon eine gute Handarbeit gewesen oder ein gutes Stück gewesen, der Sarg, das muss man auch sagen. Jetzt kommt da aber auch noch so ein Bleideckel drauf und der muss auch ein bisschen was aushalten. Wenn ich sehe, wie viele Sargträger den Papst da reingetragen haben und die hatten es auch noch nicht mal leicht, ne, weil dieser Ritus, sich nochmal zu verabschieden, ist schon mit körperlichen Belastungen verbunden. Und wenn man dann sieht, wie die Leute da, die Sargträger, am Zittern waren und sich am Bemühen waren, da kann man von ausgehen, dass das nicht ganz leicht war. Ne?
Das hat mich auch total fasziniert zu sehen. Das waren, glaube ich, habe nachgezählt, auf jeder Seite 7. Und also insgesamt 14 Männer, die diesen Sarg getragen haben, und die haben wirklich geschwitzt. Da wurde einem eigentlich klar, das kann ja nicht einfach nur ein schlichter Holzsarg sein. Nein,
alleine schon von der Wandstärke des Sarges. Wenn man einen Sarg eine Erdbeisetzung zufügt, muss er eine gewisse Wandstärke haben, damit der die Druck der Erde den nicht sofort zerstört. Weil so ein Sarg hat ja eine Aufgabe, soll den Leichnam schützen während des Prozesses der Autolyse, also Verwesung. Und dann soll er ja selber verschwinden, das muss man einfach mal so sagen. Aber der wird dann noch ein paar Jahre stehen, 100 Pro, da sind wir schon nicht mehr da, steht er noch.
Du hast gerade den Papst Johannes hast du angesprochen, ne? Oder wen meintest du? Der hatte damals einen Sarg, das hast du mir mal erzählt. Der war auch besonders, der hatte, glaube ich, Alpha Omega da draufstehen. Und der war dann ein Verkaufsschlager, sagst du?
Ja. Irre viele wollten den dann auch haben, ja. Ging sofort los nach der Zeremonie, wie der beigesetzt worden ist. Sofort kamen dann schon die Ersten, und auch alleine für die Vorsorge war den Leuten ganz wichtig, ne? Ich finde das aber schön, wenn einer sagt, oh ja, das is it. Das ist halt der Klassiker mit der Vorsorge, weil ich immer sage, das Zepter in der eigenen Hand halten. Ich meine, wir werden ungefragt geboren und wir werden auch ungefragt wieder sterben müssen. Aber alles, was damit zu tun hat, mit der Geburt ist weniger, aber mit dem Tod haben wir schon fest in der Hand, wenn wir möchten. Ne?
Lass uns noch mal einmal zurückgehen und schauen. Der Papst ist aufgebahrt worden. Ich fand das spannend, weil ich auch im Freundeskreis mitbekommen habe, dass viele das mit einem, ja, wie soll ich das jetzt sagen, mit einem gewissen Voyeurismus verfolgt haben.
Das ist immer so.
Weil man, darüber haben wir auch schon oft hier im Podcast gesprochen, nicht mehr so oft die Gelegenheit hat, tatsächlich einen verstorbenen Menschen zu sehen, zu Gesicht zu bekommen, weil sich einfach die Rituale, die Abläufe insofern geändert haben in den letzten Jahren. Du ja auch immer bemüht bist, das Rad ein bisschen zurückzudrehen oder besser gesagt wieder nach vorne, ne, um die Menschen da mal wieder ein bisschen dahin zu bringen, selbst dabei zu sein, zum Beispiel bei einer Waschung und sowas. Jetzt haben wir also alle, die ganze Öffentlichkeit konnte nochmal daran teilhaben, wie es nun mal die katholische Kirche seit Jahrhunderten von Jahren handhabt, dass man den Papst nochmal sehen kann.
Offene Aufbahrung schimpft sich da, oder öffentliche Aufbahrung. Das hast du gerade im kirchlichen Bereich, hast du das sehr oft. Das ist auch hier, wenn ein Pater oder ein Pastor stirbt, ist das sehr häufig der Fall, dass dann öffentliche Aufbahrung, so dass die Schäfchen sich von ihrem Hirten verabschieden können. Sagen wir mal ganz vorsichtig, müssen Sie überlegen, man kann von der Kirche halten, was man möchte. Ich persönlich finde aber auch, die gibt einem Trost und Halt. Und wenn einer wirklich ein Leben lang in eine Kirche gegangen ist und da ist ein Pastor, dem man vertraut, warum soll man sich denn nicht verabschieden? Weil das ja eine Person des öffentlichen Lebens ist, mit der Rolle des Pastors.
Ja, man hat es ja auch gesehen an diesen emotionalen Momenten, die da am Sarg waren. Also diese hunderttausende Menschen, die sich da angestellt haben, Tag und Nacht. Also die haben ja dann, glaube ich, sogar beschlossen, dass sie da bis 12 Uhr Mitternacht noch die Eingänge offen halten, damit die Menschen, die so lange angestanden haben, damit die Chance haben, sich zu verabschieden, fand ich auch einen schönen, bewegenden Moment, wie sie dann auch den Ritus gebrochen haben da. Also der engste Kreis um diesen geöffneten Sarg herum war eigentlich ja nur den Kardinalen und Bischöfen, also den Männern, vorbehalten. Und die haben dann
immer in der katholischen Kirche, leider Gottes.
Ja, da sind sie noch nicht viel weiter. Aber man merkt dann trotzdem in so einzelnen Momenten, okay, da bricht dann trotzdem was auf. Papst Franziskus hatte eine enge Beziehung zu einer französisch-argentinischen Nonne, auch über 80 schon die Frau, und die wurde vorgelassen, da wurde nichts gesagt, die ging ganz nach vorne in diesen Bereich, wo eigentlich nur die Männer erlaubt sind, und weinte dort, hatte dort einen Moment der Stille und hat dort geweint um ihren Freund, um einen, den sie offensichtlich, zu dem sie ein inniges Verhältnis hatte. Und ich fand es total toll zu sehen, dass man das einfach auch mal gelassen hat. Ne? Da ist die Schweizer Garde nicht eingeschritten. Es gibt ganz viele Videos davon. Habt ihr vielleicht auch, die ihr uns zuhört, vielleicht gesehen auf Social Media. Sehr beeindruckend.
Da konnte man die Trauer bei der Frau sehen. Ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und darum wäre es auch eine unmenschliche Geschichte gewesen, da einzuschreiten. Nur weil es zum einen eine Frau ist, das nicht zuzulassen. Und zum anderen ist der Papst ja für alle Menschen da. Und nicht nur den Männern vorbehalten oder was weiß ich. Ich fand das ein sehr rührendes Bild, muss ich sagen. Da hat die Frau sogar leid.
Ja, das ist wirklich so. Man hat die Trauer gespürt. Und das habe ich auch nochmal gedacht, du sagst immer wieder den Tod begreifbar machen. Das war es ja tatsächlich, denn sehr offensichtlich hatte der Papst kein Embalming bekommen, ne?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, oder ich habe mein Handwerk nicht gelernt. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert und höre dann auch schon mal hier und da irgendwelche Stimmen, die sagen, da wäre ein Embalming gelaufen. Aus mehreren Gründen kann ich mich da nicht für begeistern. Der erste Grund ist, der Papst war bescheiden. Punkt 1. Der hat jetzt kein Ego gehabt oder kein Schönheitswahn, dass er da vernünftig liegen muss. Er ist mit dem Tod sehr offen umgegangen, sehr offensiv umgegangen. Und der Tod bedeutet Veränderung. Also sprich, der Körper verändert sich. Mir ist aufgefallen, die Flecken, die er zum Teil hatte, aber auch die Handstellung, da sind mehrere Sachen, ich habe mir das alles mal angeguckt. Und auch die Farbe, wenn man ein Embalming macht, dann ist das eine gleichmäßige Farbe. Da war überhaupt nichts gleichmäßig. Und wenn ich dann so höre, Insta, TikTok und wie das da so alles heißt, und dann sind da wieder so, sogenannte Experten, man sieht, dass er einbalsamiert worden ist. Ich bin da fest und überzeugt, was ich mir so angeguckt habe, und ich warte nur schon lange noch. Nein, der hat den Tod so genommen, wie er ist, ganz natürlich. Und dieses Embalming hätte auch zu dem nicht gepasst. Weil der verzichtet auf den Hirtenstab. Der verzichtet für seine Verhältnisse auf Pomp, was weiß ich, was da alles so war. Alleine schon, wie der durch die Stadt gefahren worden ist mit dem Papamobil. Das hätte er natürlich auch ganz anders haben können. Nee, das war der Papamobil. Das sagt mir eigentlich alles, auch die körperliche Erscheinung. Der Mann hat sich der Autolyse so hingegeben, wie er ist.
Den Eindruck hatte ich auch. Also man hat ja auch auf Bildern gesehen, dass, ich glaube, es war die rechte Seite, konnte man sehen, so eine Art blauen Fleck am Auge. Ja. Dann war der auch schon sehr fahl. Also der hatte ja eine gräuliche Gesichtsfarbe fast.
Ja, genau.
Das war sehr eindeutig, ne? Fand ich.
Und wenn man hingeht, wenn jetzt ein Thanatopraktiker zu Werke geht, ist das Gräuliche weg. Weil wir gehen ja hin, das sind so Farbpigmente, die drücken wir in die Kapillare rein, so dass ein natürlicher Ausdruck da ist. Und da war jetzt gar nichts natürlich. Was da natürlich war, war das natürliche Bild des Todes. Aber bestimmt nicht das natürliche Bild eines ruhenden Menschen. Ne? Und von der Seite her, der war ja auch nicht eitel. Das hätte nicht gepasst.
Hätte nicht gepasst. Ne, sehe ich auch so. Wir müssen, wenn wir über den geöffneten Sarg des Papstes sprechen, auch über seine Hände reden. Ja. Die haben mich beschäftigt, Volker. Und zwar, die Hände sollten ja so liegen, oder sie lagen auch so übereinander gelegt. Es sollte locker wirken, der Rosenkranz dazwischen. Für mich sah das überhaupt nicht locker aus. Stichwort Leichenstarre. Nimm uns mal mit, was genau ist eine Leichenstarre, was passiert und warum waren die Hände vom Papst so steif?
So, die Leichenstarre, man muss immer mal sehen, Rigor Mortis, die Leichenstarre. So circa 3 bis 6 Stunden am Tod fängt die mal so ganz langsam an. Meistens in Regionen wie Gesicht, Wangen, weil die, gerade bei älteren Menschen ist das so, was sie noch bis zum Schluss machen, ist kauen und sprechen. Daher sind die Wangenmuskulaturen natürlich immer beansprucht. So verteilt sich das dann über den Körper. Eine Totenstarre ist nichts anderes, und ich möchte jetzt hier nicht wie so ein Professor rüberkommen, ich versuche ganz klein zu erklären, ATP schimpft sich das Ganze, und zwar zu Lebzeiten wird ATP im Körper eigentlich immer verteilt. Das macht uns locker und geschmeidig. Wenn der Tod eintritt, brauchen wir ja nicht mehr locker und geschmeidig zu sein. Das heißt, diese Produktion und dieses Verteilen hört einfach auf. Und dadurch tritt dann natürlich schon auch diese sogenannten Totenstarre ein. In der Regel 12 bis 24 Stunden, dann ist die voll da und löst sich aber auch wieder nach circa 24 bis 48 Stunden. Dann gibt es aber auch wieder ganz, ganz, ganz große Unterschiede. Wenn ich mir jetzt mal so einen Bodybuilder nehme, dann kann ich euch versprechen, da hast du natürlich mal richtig Arbeit, weil die Muskeln ja alle beansprucht sind. Ne? Sportler, junge Menschen, die haben ja noch ganz andere Muskelregionen und die werden auch ganz anders beansprucht. Man kann die Totenstarre rausmassieren. Da gibt es ja immer diesen Volksmund, wird ja immer gesagt, ja, dann haben sie Oma der Hand oder der Arm gebrochen, damit die in der Sarg passt. Das ist totaler Stuss, das braucht man nicht. Man geht hin und massiert. Wenn du einen Muskelkrampf hast, gehst du ja auch nicht hin und brichst dir die Arme, damit das vorbei ist, sondern du massierst über diesen Muskel. Und wir machen eigentlich gar nichts anderes. Bei Oma und Opa, da geht das relativ einfach. Aber wie gesagt, habe ich da jetzt einen Radrennfahrer, Fußball oder einen Bodybuilder liegen oder einen Schwimmer, boah, größte Katastrophe, dann hast du natürlich richtig was zu tun. Ne? Den kann man, eigentlich ist er dann so steif, die Muskeln, den könntest du ohne weiteres als Schaufensterpuppe irgendwo hinstellen, weil die tatsächlich so steif sind.
Wahnsinn. Ne? Ja. Ja gut, dann ist das ja das, was man beim Papst gesehen hat. Ne? Das war noch ein Teil Leichenstarre auf jeden Fall an den Händen zu sehen. Löst sich das irgendwann von alleine?
Ja, doch. Auflösen tut die sich so circa nach 24 bis 48 Stunden löst die sich. So, man muss ja überlegen, das war ja mit der Hand, war ja noch sehr weit, kurz vor der Beerdigung habe ich das noch gesehen. Es ist immer die Frage, wie hat er gelegen und was haben sie dem unterm Gewand getan?
Ach so.
Ja, weil der Körper fällt ja ein und, weil ich hatte gesehen, dass die Hand relativ weit über den Bauch war. Und dann ist immer so die Frage, hat er vielleicht auch was drunter gelegen?
Ach so.
Ein Kreuz oder was weiß ich, was man dem Papst noch so mitgibt. Ne? Und von der Seite her, also das war eigentlich für mich alles, was ich gesehen hatte, völlig normal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für den Mann, ich weiß nicht, wie ich jetzt nicht vertue, 88, auch da sah er noch gut aus. Ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, ne? Also da habe ich schon andere Sachen gesehen.
Was für ein krasses Timing hat dieser Mann gehabt. Also ich meine, besser kann man als Papst nicht von der Welt gehen. Ne? Man spricht noch den großen Segen, das Wichtigste für die Katholiken im Jahr, das wichtigste Fest der katholischen Kirche, spricht noch Obi et Orbi am Sonntag und am Montag. Gibt er sich quasi mit Jesus die Hand und.
Ja, böse Zunge sagen, das wäre Arbeitsverweigerung.
Nee.
Aber das Timing ist natürlich perfekt. Also, gerade für so ein Kirchenoberhaupt, wo ja der Ritus, die Feierlichkeiten, aber auch die Feiertage ja ganz gigantisch sind. Also, ich muss schon sagen, hat alles richtig gemacht. Ne? Und wie er dann im Krankenhaus gekommen ist, das erste Mal, dann sagten die ja, die Nieren haben versagt. Ich hatte mich gewundert, dass er noch so lange mitgemacht hat.
Ja,
weil
lange
eigentlich, wenn die Organe anfangen zu versagen, ist es sicher wieder das Abend der Kirche und hört langsam auf. Ne? Trotzdem, einen Tag vorher hat er noch jemanden empfangen, mit einem Ü-Ei hat er, glaube ich, gekriegt.
So ein Typen aus Amerika, ne?
Ja, ich musste lachen, mit dem Ü-Ei passt natürlich auch ein bisschen.
Oh, herrlich, ja.
Aber sag schon, der Papst hat schon, also was jetzt die Feierlichkeiten, das Ableben und das Leben von dem angehen, was da so eine Kirche gemacht hat, da war für mich eigentlich alles stimmig. Ob man ihn jetzt mag oder nicht, das ist zweitrangig. Ne? Aber ich fand das sehr stimmig und passte auch wirklich alles. Ne?
Ich glaube auch, ob man jetzt gläubiger Katholik ist oder nicht, das ist immer so ein Hingucker. Ne? Also ich finde es ganz faszinierend jetzt, das hat natürlich jetzt weniger mit unserem Thema zu tun, aber es schließt sich ja jetzt an die Beerdigung des Papstes, schließt sich ja das Konklave an. Da gab es einen Oscar-prämierten Kinofilm im letzten Jahr, den, glaube ich, auch damals schon viele Menschen gesehen haben. Der schießt jetzt total durch die Decke und hat Streaming-Abrufe ohne Ende, weil das, daran merkt man einfach, das bewegt dann die Menschen schon. Ne? Das ist einfach auch immer noch so
das
was Mystisches.
Das Mysteriöse, das ist aber, die Leute bewegt. Da sitzen dann ein paar alte Männer im Raum drin, alle mit Edelkleidung, da darf keiner rein. Man muss mal überlegen, auch mit dem Rauch, schwarz-weiß, also Traditionen sind schon wichtig, weil die Leute dadurch auch einen Halt haben. Ne? Die sind jetzt das Zimmer schon am Vorbereiten. Der Kamin wird da schon gelegt. Alleine schon vom Petersdom die Glocke. Das ist genau wie beim Kölner Dom, der dicke Pitter. Wenn solche, das brauchen die Leute auch. Das gibt den Halt. Auch wenn das Kirchenverweigerer sind oder was weiß ich. Jeder hat irgendetwas, was dem Halt gibt. Lustigerweise ist das auch wichtig, finde ich. Ne? Weil damit kann man auch wieder Menschen auffangen. Man kann von der Kirche halten, was man will, aber ich finde sie, alle Religionen finde ich schon irgendwie wichtig. Ne? Stell dir mal vor, wir hätten keine.
Ja, also man muss auch mal ganz ehrlich sagen, natürlich aus sehr nachvollziehbaren Gründen sind in den letzten Jahren auch hier in Deutschland sehr, sehr viele Menschen aus den Kirchen ausgetreten, aus beiden. Es gehört aber auch zur Wahrheit dazu, dass besonders in Kriegs- und Krisenzeiten, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann haben die Kirchen auch wieder einen wahnsinnigen Zulauf ganz oft, weil die ein Hoffnungsstifter sind. Ne?
Das gehört, man muss überlegen, wir sind jetzt im Jahr 2025 und genauso lange gibt es den Glauben schon. Ne? Man muss es einfach mal so sehen. Man hat bis jetzt so lange durchgehalten. Nix.
Eine Sache, da möchte ich auch nochmal mit dir drüber sprechen. Der Papst ist in den frühen Morgenstunden an einem Schlaganfall verstorben. Mhm. Also wie du es gerade schon gesagt hast, ein sehr alter Mann. Der hat ja auch Krankenpfleger rund um die Uhr bei sich gehabt. Mhm. Wir brechen das jetzt mal runter auf die Situation zu Hause hier. Also ich kann mich noch daran erinnern, meine Oma, als die war demenzerkrankt, die ist zu Hause gestorben. Meine Eltern haben die gepflegt. Und ich kann mich daran erinnern, dass sie auch in den frühen Morgenstunden verstorben ist damals. Ich habe mich gefragt, was genau macht man dann, wenn eigentlich auch als Angehöriger klar ist, also man wacht am Bett und man merkt, okay, gut, jetzt, ne, der Hausarzt weiß es wahrscheinlich auch, es ist allen Beteiligten klar, dieser Mensch wird jetzt sterben. Wenn der Tod tatsächlich eintritt, was ist eigentlich meine Pflicht als Angehöriger, wenn jemand bei mir zu Hause verstirbt? Wen muss ich als erstes benachrichtigen? Rufe ich dann als erstes den Bestatter an oder den Hausarzt? Was tue ich?
Ja, das ist so eine Falle, wo viele reintreten. Grundsätzlich darf ein Arzt nur den Tod feststellen und niemand anders.
Also das heißt, nur ich sehe es eigentlich, ich sehe, okay, gut, Oma hat aufgehört zu atmen, sie ist auf jeden Fall jetzt verstorben, aber das zählt eigentlich rein rechtlich nicht.
Ja. Lustigerweise, ich traue den Pflegern, alten Pflegern, Krankenpflegerinnen, Pfleger, den traue ich dann natürlich zu, die sind ja nicht blöde. Aber der Tod darf nur von einem Arzt festgestellt werden. Und das heißt, ich rufe, wenn er sowieso absehbar ist, spreche ich das vorher mit dem Arzt ab. Dann rufe ich dem an, wenn das möchte. Sind auch Ärzte, die sagen, dann rufen Sie bitte den Notdienst an. Ist auch völlig okay. Aber niemals hingehen und als erstes den Bestatter anrufen oder Paul oder die Kirche, was weiß ich. Der Arzt ist der Maßgebende oder die Ärzte sind die maßgebenden Personen. Weil es gibt ja sichere und unsichere Todeszeichen. So, und ein unsicheres ist zum Beispiel ganz flache Atmung. Die Leichenbläse, das sind alles unsichere. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, da zu testen. Früher hatte man den Leuten immer einen Spiegel unter der Nase gehalten. Da kann ich mich noch erinnern. Macht man natürlich nicht mehr, das muss ein Arzt machen. Kommt der Arzt nicht, ja, dann muss ich mal ganz klar sagen, ist es unterlassene Hilfeleistung. Weil wenn der Gesetzgeber sagt, der Arzt ist der Einzige, der den Tod feststellen darf, dann darf es kein Pfleger und kein Sonstiger, das muss der Arzt machen. Es gibt ja diese ambulante Palliativunterstützung. Die bieten da zum Beispiel sehr oft an und hinterlassen dann die Handynummer, weil die ja wissen, was kommt. Aber die kommen auch sofort. Normalerweise muss ein Arzt sofort kommen, den Tod feststellen und nach 4 Stunden nochmal bestätigen. Jetzt rede ich gerade vom Totenschein NRW. Ne? Wir sind ja im Föderalismus und jedes Bundesland hat ja seine eigenen Spielereien. Aber da muss definitiv der Arzt 2-mal den Tod feststellen.
Da sind wir auch bei einem Thema, was ich gerne in der nächsten Folge nochmal mit dir anschneiden möchte oder ausführlicher besprechen möchte. Jetzt haben wir es nur angeschnitten. Das ist nämlich dieses Thema Leichenschau. Das finde ich auch wahnsinnig spannend. Wo liegen da eigentlich die Verantwortung? Ne? Also am Ende eben auch bei dir als Bestatter. Ne? Das ist ganz wichtig. Zum Abschluss unserer Folge möchte ich noch auf einen Punkt eingehen. Das ist so das komplette Gegenteil zum Papst, wie wir ihn gesehen haben. Schlicht und ergreifend, ohne Embalming, einfach so, so ist der Tod, so zeigt er sich uns. Ein Trend, also den, glaube ich, es ist gar kein Trend, es gibt es schon länger. Ich bin erst jetzt drauf gestolpert oder drüber gestolpert und das nennt sich Extreme Embalming. Ist wohl ein Trend, den man in den USA sieht, man sieht ihn viel in lateinamerikanischen Ländern. Das kann man sich nicht ausmalen. Verstorbene Menschen sitzen dann an einem Tisch, top gestylt, mit Sonnenbrille auf und womöglich noch eine, so wie so eine Fake-Kippe in der Hand, trinken einen Kaffee, so ungefähr. Und so findet die Bestattungszeremonie statt. Also was ist das denn? Wie ist sowas überhaupt möglich?
Ja, wenn man jetzt als Europäer darüber guckt, dann wundert man sich ein klein bisschen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, mein Credo ist ja mal Toleranz und jede Kultur, jede Beerdigung ist irgendwie ein bisschen anders. Wir kennen überwiegend diese kirchliche Formen. Wenn ich jetzt mal rübergehe nach Tibet, da wird man den Geiern da vorgelegt. Und hier, da, was du jetzt sagst mit diesem extremen Embalming, ist schon sehr kurios. Das hat was von einem Wachsfigurenkabinett. Der Verstorbene oder die Verstorbene sitzen am Tisch, spielen Karten oder stehen irgendwo und haben eine Kippe oder ein Bier. Da wird dieses, was der Verstorbene immer gerne gemacht hat, einfach nochmal
nachgestellt.
Ja, man kann sich jetzt natürlich wundern oder auch nicht. Ich meine, ich persönlich, wenn man meine persönliche Meinung fragt, das ist jetzt nicht so das Tolle. Aber auf der anderen Seite, wenn es den Angehörigen hilft beim Loslassen und dem nochmal so richtig eine Party zu gönnen, ja, auch cool. Guck dir mal die Mexikaner an. Es gibt auch irgendwo ein Volk, ich weiß nicht, Indonesien, Thailand, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, die gehen sogar hin und buddeln einmal im Jahr, holen sie den Verstorbenen nochmal raus und feiern mit dem. Ne? Es ist für uns befremdlich, aber für die Völker und für die Leute völlig normal. Ne? Man muss es sehen, wenn es denen hilft, ja, dann ist es ja gut. Ne? Wenn ich sowas sehe und ich, klar, das ist mein Hobby auch irgendwo, wenn ich im Urlaub bin oder ich kriege irgendwas mit, dann mal nachzuschauen, was da genau hinter ist. Natürlich gibt es da ganz kuriose Sachen. Mir gefällt zum Beispiel in Südafrika gibt es Särge. Die sind dann entweder einem Bus nachempfunden oder einem Fisch oder was weiß ich. Richtig bunt, richtig schön. Ja, toll. Mir gefällt es halt. Ne? Man lässt den Mensch so gehen, wie er gelebt hat. Ne?
Ich bin immer wieder auch fasziniert davon, was Thanatopraktiker da hinbekommen. Ne? Also das ist ja unfassbar. Also auch da nochmal, finde ich auch sehr spannend, im Zuge des Todes von Papst Franziskus musste jetzt eine Heiligsprechung verschoben werden. Und zwar geht es da um einen Jugendlichen, der ist aufgebahrt öffentlich in Assisi.
Der junge Bursche, ne?
Ganz genau, der Internet-Prophet oder wie sie ihn immer nennen. Also der hat ja auch so einen Spitznamen schon bekommen, der Junge, der ja auch vor etlichen Jahren im Alter von 15 Jahren an Krebs verstorben ist. Und den haben die, das habe ich jetzt nochmal nachgelesen, erst nach 3 oder 4 Jahren wieder exhumiert. Als dann klar war, der Junge wird selig gesprochen. Und dann haben sie sich dazu entschlossen, den aufzubahren, öffentlich aufzubahren. Das muss man sich mal reinziehen. Die haben diesen Teenager, der ja an Krebs verstorben ist, also jetzt ja auch nicht eine Kleinigkeit. Du sagst ja auch immer, Krebs macht was mit einem Körper eines Menschen. Ja, ja. Nach 4 Jahren, ne? Genau, holen die den wieder raus und schaffen es, den nochmal so wieder herzurichten, dass der öffentlich aufgebahrt wird. Das finde ich faszinierend.
Doch. Ja. Darum hat mich der Beruf ja immer fasziniert, weil dann ist ja, was ich schon mal gesagt habe, wenn ein Bestatter sagt, da kann man sich nicht mehr von verabschieden, ist das immer die Grenze des Bestatters, aber niemals die Grenze des Thanatopraktikers. Ne? Da sollte man sich immer schon mal Rat holen, das ist bei mir sehr häufig der Fall, aber auch von den Kolleginnen und Kollegen, die ich ja so habe, kriege ich das auch immer wieder mit. Dann kriegt man via Mail ein Foto, kriegst du da wieder hin, ja, nein. Also ich habe noch nicht Nein gesagt bis jetzt und ich weiß, dass meine Kolleginnen und Kollegen, die dieses Handwerk auch ausüben, das ist ja auch immer eine Herausforderung. Ne? Also Wahnsinn. Dieses Nein sagen, ich möchte ja schon an meine Grenzen geraten, eventuell sogar drüber gehen. Ne? Nein sagen ist eigentlich nicht unsere Stärke, also von den Thanatopraktikern. Ne? Und wenn die Stricke reißen, wir haben auch schon mal zu zweit und zu dritt da gearbeitet. Ne? Aus einem ganz einfachen Grund, das hat jetzt nichts damit zu tun, viele Hände, schnelles Ende. Sondern das ist mehr so eine Kopfsache, weil der eine vielleicht auch mal was kennt, was der andere noch nicht so weiß.
Ja, also Ideen reinschmeißen, ne? So, ja. Wie lösen wir das jetzt?
Ja. Und genau. Vor allen Dingen ist das ja mit einem ständigen Lernprozess hat das ja zu tun.
Ja, klar.
Weil bei dem einen Körper wirkt, braucht bei dem anderen überhaupt nichts zu machen. Ne?
Ja,
und von der Seite her ist das immer sehr interessant. Und auch die Berufsgruppe als solches. Das kommt nicht selten vor, dass man untereinander telefoniert wird. Hör mal, ich habe jetzt gerade das und das Problem, wie würdest du das machen? Das heißt ja nicht, wenn sie mich anrufen oder ich rufe einen anderen an, dass der vom Status über mir ist. Der hat vielleicht nur eine ganz andere Erfahrung gesammelt oder hat schon mal Erfahrung in dem Bereich gesammelt. Ne? Und ich mache ja ein paar hunderte Embalmingen im Jahr. Das heißt, das macht schon was mit einem. Ne?
Ja klar, das ist Erfahrung, ne, die man da sammelt.
Ein Kunde sagte mir mal, das ist schon so eine Form von Kunst.
Ist es
weil
auch.
Er gesehen hat, wie ich ja angefangen habe, wie der Körper da aussah, da wäre er gar nicht drauf gekommen. Da war ja aber seine Grenze, nicht meine. Ne? Und wir haben da wieder eine offene Aufbauung von gemacht. Ne?
Wahnsinn.
Jetzt habe ich natürlich im Gegensatz zum Arzt den Vorteil, da ist keine Wundheilung mehr. Ich kann den Körper ja eigentlich nicht verletzen oder mit den Mittelchen, wo ich mit arbeite, Schaden zufügen. Größte Ziel ist ja eine offene Aufbauung, wieder herstellen. Konservieren, herstellen, fixieren. Das ist so das Größte, was wir so machen. Ne?
Immer wieder spannend. Und wenn man wir haben ja auch im Podcast schon mal über ihn gesprochen, wenn man diesen Jugendlichen da googelt, das ist schon ein bisschen faszinierend, wie der da liegt in seinem Glassack. Das ist schon
Konservierung,
krass.
Konservierung gibt ja mehrere Möglichkeiten. Eis ist ja konservierend. Guck dir mal den Ötzi an. Salz kann auch konservierend sein. Aber lustigerweise in Rom gibt es, glaube ich, sogar, oder in Neapel, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, gibt es so eine Grotte, da verwesen die Menschen auch nicht, die trocknen halt quasi aus. Und man muss mal überlegen, man hat sich da auch die Lebensmittelindustrie irgendwie zum Vorbild gemacht. Ne?
Ja, klar.
Weil luftgetrocknet ist luftgetrocknet, da muss halt nur alles stimmen. Ne?
Also alle klimatischen Bedingungen stimmen, alle äußerlichen Faktoren. Ne? Dann
ja, gibt das vierjährige Mädchen, was da im Glassack liegt.
Ja, ne? Genau.
So gut wie nicht verändert. Ne? Das ist halt die Luft und alles. Das passt dann genau. Ne?
Ja. Spannendes Thema und auch für uns alle immer so ein bisschen Mysterium. Und eben hatten wir vorhin ja schon das Stichwort, wenn es um den Papst geht und er wird öffentlich aufgebahrt, ist ja bei vielen auch einfach so ein Stück Voyeurismus dabei, was ich finde, was auch gesund ist. Ne? So, das gehört dazu. Macht uns alle nochmal wach für dieses
Man
Thema.
Man setzt sich auch mit dem Tod auseinander.
So
nämlich,
es.
Wenn der Papst stirbt, dann muss einem eigentlich ganz klar sein, ich bin auch eines Tages dran. Ne?
Exakt. Ja, genau. Der höchste Stellvertreter der katholischen Kirche hier auf Erden, auch der lebt nicht ewig. Wir sind gespannt, weil wir werden ja in den nächsten Wochen dann erfahren, wer sein Nachfolger wird. Also da mal gucken, wer da dann den Hirtenstab übernimmt in dem Fall. Volker, ich danke dir für diese Folge. Ihr Lieben da draußen, schreibt uns gerne, und meldet euch über unseren Instagram-Account. Wie immer der Hinweis, kein bisschen totenstill, darunter findet ihr uns auf Instagram. Und unsere nächste Folge, die werden wir bald schon aufnehmen und dann wieder mit einem topfitten Volker. Obwohl, Volker, man hat dir das jetzt heute nicht angemerkt.
Ja, ich habe mich gedopt, dann geht das. Genau, ich habe mal eine Frage an dich, liebe Jessie.
Ja, gerne.
War das nicht dieses Mal auch mit dem Hospiz? Oder nicht schon länger mit dem Hospiz? Ja.
Du, das ist der Running Gag, der zieht sich hier durch den Podcast. Also, ja. Genau, wenn irgendwann die Folge ums Hospiz kommt, dann müsst ihr euch Sorgen machen. Dann ist der Podcast zu Ende, dann haben wir sonst nichts mehr. Na gut, wir gucken mal. Lieber Volker, ich danke dir.
Ich habe zu danken.
Und ihr Lieben da draußen, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.